SRF 4 News Zeitblende.
Das Seeland ist heute eine von Menschenhand geschaffene Landschaft. Die Wassermassen der Aare, des Murten, Neuenburger und Bielersees sind reguliert. Zentimetergenau lassen sich die Pegelstände der Gewässer heute steuern. Möglich wurde dies wegen der ersten und vor allem der zweiten Jura-Gewässerkorrektur. Vor 40 Jahren, 1973, wurde das Projekt nach über einem Jahrzehnt Bauarbeiten fertig. Was sind die Folgen dieser Regulierung und weshalb wurde diese zweite Jura-Gewässerkorrektur überhaupt nötig? Das ist unser Thema heute in der Zeitblende. Am Mikrofon Matthias Heim. Von 1962 bis 1973 wurde die zweite Jura-Gewässerkorrektur durchgeführt. Matthias Nasch, Sie sind Historiker und haben sich intensiv mit diesen Arbeiten beschäftigt. Was hat diese zweite Korrektur ganz genau bewirkt?
Die zweite Korrektur hat vor allem bewirkt, dass die erste Korrektur eigentlich jetzt funktioniert. Mit der zweiten Korrektur wurde aus den Seen, aus dem Murten, dem Neuenburger und dem Bielersee eine hydraulische Einheit geschaffen. Das ist eigentlich, wenn man so sagen will, ein einziger großer See verbunden mit Kanälen. Das hat mit der ersten Jura-Gewässerkorrektion vom 19. Jahrhundert wurde dieses Ziel nicht erreicht. Man hat zwar viel erreicht, die Überschwemmungen waren nicht mehr so schlimm wie vor den Korrektionsarbeiten, aber ja, man kann sagen, dass das Resultat war zwiespältig.
Was hat denn diese zweite Korrektur ganz konkret verbessert?
Das muss ich vorstellen, nach der ersten gab es immer noch Hochwasser oder manchmal extrem niedriges Wasser. Also aus dem Bielersee kam entweder einfach zu viel oder zu wenig Wasser.
Es ging also darum, diese extremen Spiegelschwankungen auszugleichen. Wie gross waren denn diese Schwankungen vor der zweiten Jura-Gewässerkorrektur?
Das geht um viele Meter. Stellen Sie sich vor, in den Kanälen sind zum Teil wirklich die Schiffe aufgelaufen, mit dem Kiel aufgelaufen. Da war kein Vorwärtskommen mehr. Auf der anderen Seite, wenn Hochwasser war, wurden die ganzen Strandböden wurden wieder überschwemmt, wie fast vor der ersten Jura-Gewässerkorrektion. Es ging immer noch um viele Meter, die Menschen und die verschiedenen Gewerbetreibenden, die Landwirtschaft und so weiter, so nicht hinnehmen wollten.
Und bei dieser zweiten Jura-Gewässerkorrektur ging es nun also darum, diese Schwankungen auszugleichen. Konkret wurden die bestehenden Kanäle zwischen Murten, Neuenburger und Bielersee verbreitert. Und diese Arbeiten waren spektakulär, wie ein Ausschnitt aus der Filmwochenschau von 1963 zeigt.
In einer gewaltigen Arbeit werden die Abflusskanäle der Breue vom Murten zum Neuenburger See, der Ziel vom Neuenburger zum Bielersee und der Nidau-Büren-Kanal wesentlich verbreitert. Es ist dies die erste Etappe der zweiten Jura-Gewässerkorrektion, die zum Ziel hat, die Wassermengen der drei Juraseen zu regulieren, um das vor 80 Jahren bei einer ersten Korrektion gewonnene wertvolle Kulturland, vor allem das große Moos, vor künftigen Überschwemmungen zu schützen. Mit den neuesten Riesenbaggern wird hier der Breuekanal vertieft. Aber auch die Binnenschifffahrt, die von Jahr zu Jahr wichtiger wird, profitiert von diesen Arbeiten.
Matthias Nasch, bleiben wir ganz kurz bei dieser Verbreiterung der Kanäle, der bestehenden Kanäle. Was haben diese konkret gebracht für den Ausgleich dieser unterschiedlichen Pegelstände?
Ja, das ist ein zentrales Element. Ich meine, die wurden zwei- bis dreifach verbreitert, Broje und Zielkanal. Und auch der Nidau-Büren-Kanal wurde zusätzlich auch vertieft. Das hat dann bedeutet, dass viel mehr Wasser abgelassen werden konnte bei Hochwasser. Und erst mit dieser zweiten Jura-Gewässerkorrektion, mit diesen massiven Arbeiten, hat sich das jetzt eigentlich bis heute einigermaßen bewährt, dieses System.
Wir haben es in diesem Originalton gehört. Es waren da große schwimmende Bagger im Einsatz. War das technisch eine Herausforderung, diese Verbreiterung und Vertiefung der Kanäle?
Ja, man muss sich einfach mal die Situation vorstellen. Versetzen Sie sich in diese Zeit damals und da kommt ein Ungetüm. Das ist 615 Tonnen schwer, 45 Meter lang und etwa 11 Meter breit, ein schwimmender Riesenbagger aus den Vereinigten Staaten importiert, der hieß Manitowoc. Das war nur schon ein Bild für die Medien, da wurde viel darüber berichtet. Und natürlich, das war eine große Herausforderung, aber mit dieser Maschine wurden sogar also ganze Findlinge aus den Kanälen rausgeholt. Und wenn es dann halt wirklich nicht mehr ging, dann wurde gesprengt.
Diese zweite Jura-Gewässerkorrektur, Sie haben es bereits angetönt, war ja gewissermaßen die Antwort auf die erste. Diese erfolgte ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber hatte offensichtlich entscheidende Mängel. Wann war eigentlich klar, dass eine weitere, eben eine zweite Korrektur notwendig ist, dass das erste System zu wenig Vorteile bringt?
Ich meine, die Überschwemmung 1910, die hat dann dazu geführt, dass eine erste Arbeit an die Hand genommen worden ist. Es wurde ein altes Wehr in Nidau ersetzt durch ein neues Wehr in Port. Das hat schon ein bisschen Verbesserung gebracht, ist bis heute ein Kernstück der ganzen Arbeiten dort. Und dann ging es Schlag auf Schlag in den 40er Jahren, kam Überschwemmung nach Überschwemmung, ganz, ganz schlimm war 1944. Da war wirklich mal, wie wieder vor der Jura-Gewässerkorrektion war, das ganze große Moos war überschwemmt, das war ein einziger See, Murtensee, Neuenburger See, Bielersee, das war eigentlich ein See. Und da wurde es dann wirklich klar, dass eine weitere Korrektur an die Hand genommen werden muss, das ging nicht anders.
1973, damals wurden die Arbeiten beendet an dieser zweiten Jura-Gewässerkorrektur. Der Nutzen für das Seeland war sicherlich gross. Die Gefahr vom Hochwasser konnte doch stark eingedämmt werden. Der Projektleiter Robert Müller sagte 1973 Folgendes.
Das Einzige, was uns gerettet hat, war der Gedanke, dass wir ja nur zum Guten von allen etwas machen wollen. Das hat uns immer wieder über Wasser gehalten und hat auch dafür gesorgt, schliesslich, dass die gegnerischen Stimmen ruhiger geworden sind und dass schliesslich doch eingesehen wird, dass wir effektiv zum Wohl des Seelandes geschafft haben.
Zum Wohle des Seelandes, zum Wohle der Menschen versteht sich hier. Trotzdem, diese erste, aber auch die zweite Gewässerkorrektur haben das Seeland eigentlich extrem stark verändert. Das kann man sicherlich so sagen, Matthias Nascht.
Ja, es ist eine völlig andere Landschaft. Das ist unglaublich. Ich möchte manchmal ein Flugzeug nehmen, Zeitmaschine und über dieses Gebiet fliegen, wie das vor der ersten Jura-Gewässerkorrektion ausgesehen hat. Ich meine, früher war das eine wilde Flusslandschaft. Die Seen, die waren oft wieder irgendwie über die Ufer und die Flüsse, die meanderten. Also sagen wir mal, für jeden Naturliebhaber heutzutage ein Paradies. Aber für die Menschen damals war das eine Ödnis, eine Wüste. Die beiden Jura-Gewässerkorrektionen sind für die Menschen im Seeland ein Segen. Die ganze Landwirtschaft, all dies, die Gewerbezentren, die Siedlungen, das wäre auf diese Art heute gar nicht möglich. Doch man muss auch sehen, der Preis ist hoch. Ich meine, riesige Auenwälder sind verschwunden. Durch die regulierten Seen und Flüsse und Kanäle haben wir heute eine Kulturlandschaft. Die Artenvielfalt ist in keinem Verhältnis, wie das vor den Jura-Gewässerkorrektionen der Fall gewesen ist. Der Mensch gibt natürlich heute Gegensteuer, das ist schon klar. Sieht man jetzt auch gut bei der Sanierung vom Hagneck-Kanal und so. Da werden wirklich tolle Renaturierungsmaßnahmen an die Hand genommen. Da wird heutzutage versucht, da hier Mensch und Natur wieder ein bisschen näher zu bringen. Wobei natürlich ganz klar ist, es ist ein typisches Beispiel, wie eine Naturlandschaft zugunsten des Menschen in eine Kulturlandschaft verwandelt worden ist.
Allerdings muss man sagen, dass ja die zweite Korrektur, eben von 1962 bis 1973, die Landschaft weitaus weniger stark veränderte, als es noch die erste tat.
Ja und nein, muss ich ein bisschen gegenhalten. Das wird oft vergessen bei der zweiten Jura-Gewässerkorrektion, dass nach der zweiten Jura-Gewässerkorrektion die ganzen sogenannten Meliorationsarbeiten gemacht worden sind. Also die ganze Zusammenlegung von Landwirtschaftsgütern, die ist erst dann passiert. Und das hat fürs Auge in der Landschaft vermutlich mehr geändert als alleine die Jura-Gewässerkorrektionsarbeiten. Ich meine, die ganzen Hecken und die kleinen Felder und so, Äcker und so, sind zugunsten von großen Betrieben, Ackerflächen und Weiden verschwunden. Dies als kleiner Hinweis vielleicht noch.
Diese zweite Jura-Gewässerkorrektur, Sie haben es erwähnt, war für die Menschen sicherlich ein Segen. Aber gab es denn auch Widerstand? Sind da im Vorfeld allenfalls auch unterschiedliche Interessen aufeinander geprallt, dass man eben diese zweite Korrektur nicht unbedingt wollte?
Ja, wir sind natürlich jetzt in den späten 60er und auch frühen 70er Jahren schon angelangt. Das ist anders als bei der ersten Jura-Gewässerkorrektion. Da hat man kaum Widerstand gehabt. Jetzt hat man Widerstand seitens Naturschutzorganisationen, die sich Sorgen machen jetzt über die Umwelt. Man hat dann auch so von Müllers Steinwüsten gelesen, weil die Uferbefestigungen, die wurden aus großen Kalksteinblöcken befestigt und Raub und Mord an der Umwelt, das war eine ziemliche Sache. Und was auch zu einer Polemik geführt hat, es wurde Aushubmaterial in den Seen versenkt.
Hierzu habe ich auch einen Ton von 1973. Robert Müller sagte damals:
Die Zeit, wo von Seite vom Journalismus gegen die Versenkung von Material in den See sturmgelaufen worden ist. Etwas, was sich nachher als absolut harmlos erwiesen hat. Aber während der Zeit, wo die Stürme im Wasserglas gelaufen sind, ist es für uns alle, nicht nur für mich, auch für die vorgesetzte interkantonale Baukommission, ziemlich schwer gewesen. Nicht?
Waren es wirklich nur Stürme im Wasserglas?
Ja. Es war viel Aushubmaterial. Und Müller hat damals natürlich so argumentiert, dass eigentlich durch das ganz normale Gewässersystem viel mehr eigentlich Geschiebe und Sedimente durch den Hagneckkanal zum Beispiel in den Bielersee kämen. Es hat aber erst dann eigentlich Ruhe im Wasserglas gegeben, als die Promotoren der Juragewässerkorrektion, eben auch Robert Müller, sich einverstanden erklärt haben damit, dass die Qualität des Sees unabhängig, längerfristig jetzt auch kontrolliert wird. Es ist offensichtlich und es ist auch so, dass nach der zweiten Juragewässerkorrektion die Fischbestände kleiner geworden sind. Das hat aber vielleicht weniger nur mit dem Aushubmaterial zu tun, sondern es hat einfach auch damit zu tun, dass die Gewässerdynamik mit der zweiten Juragewässerkorrektion noch unnatürlicher war als vor der zweiten Juragewässerkorrektion. Viel weniger Geschiebe, weniger Laichplätze etc. Ich meine, Juragewässerkorrektion 1 und 2 haben massive Auswirkungen gehabt auf die natürliche Gegebenheiten. Und das Aushubmaterial, ich meine, das war eine riesige Backe. Das war ein wunderbares, sagen wir mal, Fressen für die Journalisten. Und auch im Nebelspalter hat es geniale Karikaturen gegeben über irgendwelche Jungs, die da am Murtensee geschwommen sind und ganz schwarz rausgekommen sind. Das war eine sehr polemisch geführte Angelegenheit. Und wie gesagt, 70er Jahre, da hat halt der Umweltschutz, die ganze Umweltschutzbewegung, schon einen Aufwind gehabt. Und da war die Juragewässerkorrektion mit diesem massiven Einschnitt in die Natur wirklich ein Paradebeispiel, um das auch in den Medien hochzuhalten.
Aber an den eigentlichen Plänen konnte dieser Widerstand aus Umweltschutzkreisen nichts mehr ändern.
Ja, ich meine, das darf man muss den Promotoren der Juragewässerkorrektion auch zugute halten. Das war nicht ein Umweltzerstörer. Ich meine, die haben auch früh mit den Ornithologen sind die zusammengesessen, haben Möglichkeiten gesucht, wie kann man auch den Vogelbestand retten. Man hat künstliche Inseln aufgebaut. Sie haben sich schon auch bemüht. Was bisschen unsicher ist, ob es Umweltschutzkreise waren oder ob es einfach ökonomische Gründe waren. Es war ja auch noch geplant, unter Umständen die ganze Sache schiffbar zu machen. Aber ich glaube schon, dass dort der lokale Widerstand von Umweltschutzorganisationen geholfen haben, dass wir heute jetzt nicht eigentlich eine Großlastschifffahrt haben auf diesem Gebiet. Das sähe dann jetzt noch ziemlich sehr anders aus, als es jetzt aussieht.
Das war Matthias Nascht zu den Hintergründen der zweiten Jura-Gewässerkorrektur in der Zeitblende auf SRF 4 News. Er ist Historiker und lehrt an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Im zweiten Teil dieser Sendung besuchen wir nun ein Kernstück dieser Arbeiten, das Regulierwehr Port bei Biel. Dort habe ich Bernhard Schudl getroffen. Er ist beim Kanton Bern zuständig für die Wasserregulierung im ganzen Seeland und dem Dreiseenland. Bernhard Schudl, wir stehen hier in Port beim Wehr, das hier eine eigentlich ganz zentrale Funktion hat. Welchen Zweck erfüllt heute das Wehr hier in Port?
Ja, mit dem Regulierwehr hier können wir den ganzen Wasserhaushalt im Seeland regulieren. Ganz konkret, wir beeinflussen damit den Wasserstand des Bielersees und damit indirekt auch den Wasserstand des Neuenburgersees und des Murtensees. Und wenn wir die Seestände regulieren können, dann beeinflussen wir auch den Abfluss der Aare Richtung Rhein. Wir bestimmen also die Abflussmenge, die den Bielersee verlässt.
Wie konkret wird mit diesen Schleusen jetzt dieses ganze Gewässersystem reguliert?
Ja, es ist eine Kombination zwischen Schleusen und dem Kraftwerk auf der anderen Seite hier des Flusses in Kombination kann eben der Abfluss bestimmt werden. Konkret, wenn es wenig Wasser hat, fließt alles Wasser, das abfließt, durch das Kraftwerk. Wenn wir in einem mittleren Bereich sind, dann fließt sowohl Wasser durch das Kraftwerk wie auch durch die Schleusen. Und wenn sehr viel Wasser abfließen muss, dann muss man das Kraftwerk abstellen, weil der Wasserstand zwischen Bielersee und Aare zu klein wird. Und dann fließt alles Wasser durch das Wehr.
Wir haben heute einen Wintertag mitten im Februar. Wenig Wasser, also jetzt fließt praktisch die ganze Wassermenge durchs Kraftwerk.
Nein, wir haben Wasser, das auch durchs Wehr fließt. Das hören wir am Rauschen. Das bedeutet, dass wir mehr als 240 Kubikmeter pro Sekunde haben, die jetzt abfließen.
Sie haben gesagt, mit diesen Schleusen hier in Port lassen sich ganz viele Pegelstände regulieren. Der Pegelstand etwa des Bielersees, aber auch des Neuenburger Sees. Wie funktioniert das, wenn man hier eben die Schleusen zuschließt? Wie ist das möglich, dass eben nicht die Aare bereits 200, 300 Meter oberhalb des Wehrs über die Ufer tritt?
Ja, das ist ein grosses, regulierbares System. Die Seen können relativ viel Wasser aufnehmen. Wenn wir dann den Bielersee etwas hochstauen, dann kann es vorkommen, dass der Wasserstand des Bielersees höher ist als jener des Neuenburger Sees. Und dann fließt Wasser quasi zurück vom Bielersee zurück in den Neuenburger See. In Hochwassersituationen ist das ganz ein entscheidender Vorteil, weil die Fläche des Neuenburger Sees fünfmal größer ist als jene des Bielersees. Und so können wir Wasser im Neuenburger See temporär zurückhalten.
Ich nehme an, das ist eine ziemlich langwierige Sache. Also wenn man hier jetzt die Schleusen schließt, geht das einige Stunden, einige Tage, bis sich dann der Pegelstand effektiv im Bielersee oder allenfalls sogar im Neuenburger See anhebt.
Das kann auch ganz rasant gehen in Hochwassersituationen, in denen sehr viel mehr Wasser in das System hineinfließt, als wir rauslassen können. Also als wir hier beim Wehrport Richtung Solothurn und Aargau rauslassen können. Das kann dazu führen, dass die Seestände um Zentimeter pro Stunde ansteigen.
Die Person, die eben dann die Schleusen steuert und bedient, die muss sich sehr wohl bewusst sein, was sie mit diesen Schleusen, mit diesen Toren anstellt.
Das ist richtig, das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wir machen das nicht nach Gutdünken, sondern immer und überall, wo man in den Wasserhaushalt eingreift, gibt es verschiedene Interessen.
An einem Wintertag, wenn relativ wenig Wasser durchfließt, da sind natürlich die Interessen gegeneinander abzuwägen nicht so schwierig. Was aber, wenn es eben Frühling ist, es hat stark geregnet, im Oberland kommt die Schneeschmelze hinzu, es ist sehr viel Wasser im System drin. Wie wägen Sie dann ab zwischen den Interessen unterhalb des Wehrs und den Interessen oberhalb des Wehrs?
Ich muss hier vielleicht präzisieren, die Interessenabwägung, die findet insbesondere bei der Reglementserarbeitung statt und nicht im operativen Dienst. Also nicht unsere Mitarbeiter aus einem Tageslaun heraus belasten jetzt ein wenig die Oberligen mehr oder die Unterligen. Das findet nicht statt. Die Interessenabwägung findet seriös aufgrund von Modellen, Berechnungen statt. Daraus werden die Reglemente erarbeitet und der Regulierdienst hält sich dann auch in schwierigen Situationen an diese Reglemente.
Nehmen wir beispielsweise so eine schwierige Situation. Welche Faustregel gilt dann? Das Wasser so viel als möglich zurückhalten oder so viel wie möglich durchlassen?
Die als Faustregel gilt, wir halten uns ans Reglement. Sie haben die Interessenlage sehr gut erkannt. Wenn wir uns die Unterliege, also die Leute unterhalb des Sees an der Aare vorstellen und eine Hochwassersituation da ist, die haben ein einziges Interesse und die sagen uns, hält doch dieses Wasser im See zurück, dafür sind die Seen da. Für sie ist dieses Wasser eine Bedrohung. Ganz anders sehen das die Seeanlieger, die sagen, beim Seeausfluss habt ihr ja ein schönes Wehr, jetzt öffnet die Tore, dafür sind sie da. Das ist die Interessenlage, die diametral auseinanderliegt. Und hier müssen wir eben die Eckpunkte der Reglemente versuchen einzuhalten, so gut es geht. Und da geht es darum, niemand übermäßig zu schädigen.
Aber ich könnte mir vorstellen, eben gerade bei Extremsituationen ist das fast nicht machbar, allen Interessen gerecht zu werden.
Das ist richtig, aber glücklicherweise ist es auch nicht wahnsinnig häufig. Die zweite Jura-Gewässerkorrektion ist ja jetzt 40 Jahre abgeschlossen und in diesen 40 Jahren kam es zweimal zu Überschreitungen der Hochwassergrenze am Bieler See. Das heißt, dass das System eigentlich gut funktioniert, aber es besteht keine Sicherheit, dass die Grenzen jederzeit eingehalten werden. Manchmal ist die Natur einfach stärker als unsere Überlegungen, als unsere technischen Bauwerke. Dann kann es vorkommen, dass das System, auch jenes der Jura-Gewässerkorrektion, an seine Grenzen stößt.
Im 19. Jahrhundert hat man auch davon gesprochen, vom Aare-Teufel, wenn die Aare mit ihren großen Überschwemmungen riesige Schäden angerichtet hat. Also kommt es auch hier und da wieder vor, dass trotz des Wehrs hier in Port und den ganzen Systemen der Aare-Teufel hier und da wieder zurückkommt.
Die Bilder des Aare-Teufels, die Sie angesprochen haben, die waren noch viel schlimmer, als was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Aber es ist schon so, 2005, 2007 ist das System an seine Grenzen gestoßen oder hat diese Grenzen sogar überschritten. Und das hat zu massiven Schäden geführt, und zwar sowohl an den Seen wie auch an der Aare unterhalb des Bielersees.
Macht man sich jetzt beim Kanton Bernhard Schudl auch Gedanken über eine allenfalls dritte Gewässerkorrektur, eine dritte Gewässerkorrektur in Anführungs- und Schlusszeichen, um eben diese Extremereignisse noch besser abfedern zu können?
Ja, Gedanken nach Verbesserungen hat man sich auf jeden Fall gemacht. Zusammen mit dem Bund und den Nachbarkantonen, auch den Jura-Gewässerkorrektionspartnerkantonen, hat man auch Verbesserungen eingeführt, organisatorischer Art. Man hat die Regulierung bei Hochwasser weiter optimiert. Hier hat man noch Spielraum gefunden. Eine dritte Jura-Gewässerkorrektion, wie Sie sie ansprechen, die wurde auch in den Medien beispielsweise diskutiert. Aber da müssen wir schon sehen, solch große Werke sind immer eine Folge von unglaublich schlimmen Hochwasserereignissen. Wenn jetzt schlimme Hochwasser in dieser Art wie 2007 sich häufen würden, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das Thema einer weiteren großen Korrektion, einer weiteren Optimierung zum Thema werden könnte. Man muss aber schon sehen, das sind unglaublich große Investitionen, die hier notwendig wären, und dafür müsste der Leidensdruck, wenn ich so sagen darf, noch viel größer werden.
Nach der zweiten Jura-Gewässerkorrektion, also ab 1973, als das ganze System dann installiert war, als auch dieses Wehr hier in Port eigentlich voll seine Funktion erfüllen konnte, ging es 10, 20, 30 Jahre relativ gut. Es gab keine Extremereignisse mehr. Jetzt eben seit Mitte der 90er Jahre häufen die sich wieder. Wenn wir an den Klimawandel denken, wo man derzeit davon ausgeht, dass es weitere extreme Niederschläge, solche Ereignisse geben wird, müsste man nicht bereits jetzt prophylaktisch an eine dritte Gewässerkorrektur denken?
Ich denke, ganz wichtig im jetzigen Moment ist einfach, dass jeder Mann, jede Stelle, auf jeder Stufe den Respekt vor den Naturgefahren einfach wieder zurückgewinnt. Das heißt, die Gefahrenkarten, die Gefahren sind bekannt, man weiß, bis wo das Wasser kommen kann, man kennt auch die Abflüsse, die eintreten können, und die muss man raumplanerisch berücksichtigen. Also man muss der Natur einen gewissen Spielraum für Überschreitungen lassen. Ich denke, das ist das wichtigste Ziel, das es momentan zu verfolgen gibt.
Hat man sich in den 60er, 70er, 80er Jahren vielleicht auch zu fest darauf verlassen, dass man eben mit technischen Mitteln, mit Verbauungen, mit Wehr, wie hier in Port eben die Natur oder die Wassermassen so gut im Griff hat, dass nichts mehr, scheinbar nichts mehr geschehen kann?
Das ist sicher ein Aspekt. Ein anderer ist, dass genau in jener Zeit keine großen Hochwasser vorgekommen sind. Und das hat vielleicht das Sicherheitsgefühl aufkommen lassen. Und dann eine Laune der Natur oder eine Folge des Klimawandels schlägt die Natur wieder zurück. Und wir verstehen, dass wir eben der Natur den Platz einräumen müssen, den sie braucht, damit nicht jedes kleinere Hochwasser zu immensen Schäden führt.
1812, da galt die Devise: Ein Fluss oder ein Strom hat nur ein einziges Bett nötig. Bernhard Schudl, wenn wir hier in Port stehen und uns da umschauen, da ist die Aare gewissermaßen ein Strich in der Landschaft. Wir haben hier mit diesem Wehr einen Riegel, der rechtwinklig zum Aarelauf steht. Also hier wurde diese Devise lupenrein gewissermaßen umgesetzt. Schlägt jetzt das Pendel zurück, dass man sagt, solche Bauwerke, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, solche Begradigungen kommen in Zukunft nicht mehr vor.
Ja, das muss man differenzieren. Hier handelt es sich ja wirklich um ein künstlich angelegtes Gewässer, um eben den Ausfluss aus dem System der Jura-Gewässerkorrektion zu vergrößern. Technisch macht das absolut Sinn, ist das hier optimal konstruiert, aber es entspricht natürlich nicht den heutigen Vorstellungen eines natürlichen Gewässers. Aber technisch, um den Abfluss frei vonstatten gehen zu lassen, ist das hier ideal.
Das war Bernhard Schudl. Mit ihm habe ich ein Kernstück der zweiten Jura-Gewässerkorrektur besucht, das Währinport bei Biel. Diese Sendung und alle früheren Ausgaben der Zeitblende finden Sie auch bei uns auf der Homepage srf4news.ch oder Sie können die Sendung als Podcast herunterladen. Am Mikrofon war Matthias Heim.
SRF 4 News, Zeitblende.